wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
So, letzte Folge. Rekapitulieren. Die Weine haben uns extrem gut gefallen. Also der Verdejo hatte ja schon eine Stunde Luft und war damit schon ein bisschen offener, aber nachdem wir das Mikro ausgemacht haben, wurde er nochmal wieder ein bisschen schöner. Wir haben einfach hemmungslos ausgetrunken. Und dann waren wir vernünftig, weil es war nachmittags 15:30 Uhr, da haben wir jetzt nicht auch noch den Rotwein weggebügelt. Nee. Mit seinen 15 Volumenprozent, aber ein halbes Gläschen haben wir auch noch genascht und sehr genossen.
Ja, es war wirklich schön und es war leider wirklich sehr früh an den Tag, sonst wären die auch alle geworden, glaube ich.
Ja, und dann habe ich ein bisschen Angst gehabt, wir hätten es vielleicht übertrieben, aber jedes Mal, wenn ich diese Angst habe, kommt das Feedback der Hörer. Ach, sehr lustig, sehr witzig. Ich bin ja auch ein bisschen in dieser Riesling über alles Fraktion. Aber es stimmt ja schon. Also, wir können es anscheinend nicht übertreiben. Unsere Hörer sind hart im Nehmen.
Also, sagt uns Bescheid, wenn wir es doch mal übertreiben.
Gib mir Tiernamen. Deswegen müssen wir das heute, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht würfeln wir einfach mal direkt los hier. Eine 6.
Das ist gut.
Eine 4.
Dann kann ich mich nachher gucken, wie viel ich erzähle, nachdem wir wissen, wie viel du erzählt hast.
Stimmt. So.
Ich gieße dir mal einen Schluck Wasser ein. Wasser Dankeschön. Ist wichtig.
So, wir trinken einen Pecorino von Torre dei Beati 2018 Bianchi Grilli aus den Abruzzen. So, Sascha, zum Wohl.
Prösterchen.
Ich sitze hier schon wieder mit Notizen, weil ich ein paar Zahlen und so sonst durcheinander bekomme. Heute mit so einem schicken kleinen Ordner. Mäppchen, da muss ich da nochmal ran. Ich
mache mir ein bisschen Sorgen, das wird jetzt immer professioneller, bald einmal hier Notiz und eine kleine Sekretärin zu sitzen, die uns das alles nochmal aufbereitet und so. Das wird sehr gut.
Sekretärin, ja. Ich habe ja auch mal in der freien Wirtschaft so richtig gearbeitet. Ne? Und 10 Jahre bei einem Großkonzern, Stichwort Sekretärin, bei einem internationalen oder amerikanischen Großkonzern. Und Teil der Zeit gehört es zu meinen Aufgaben, Technologietransfer zu organisieren für Marketingtechnologien. Wir haben Sachen selber gebaut in den USA, vor allem Online-Ad-Server und sowas. Und meine Aufgabe war es sicherzustellen, dass europäische Anforderungen damit reinfließen, da gebaut werden und dann entsprechend auch ausgerollt werden. Klassisches Thema zum Beispiel, amerikanische Systeme fakturieren immer nur in einer Währung, in Dollar. Und wenn du in Europa bist, wir haben in Pfund und in Euro fakturiert. So solche Sachen musst du mit reinpacken und dann auch inhaltliche Anforderungen. Und mein Gegenüber in Washington, also in Virginia, kurz vor den Toren Washingtons, war ein Kanadier, der eine sehr liebevolle, leicht ironische Distanz zu seinen amerikanischen Kollegen hatte, wie viele Kanadier. Ein unheimlich netter Typ. Und er erzählte diese nette Geschichte. In dem Team gab es viele, sagen wir mal so, N20er. Es waren Leute, die waren irgendwie von den Unis gekommen, keine Top-Unis. Es war zwar Dotcom und so weiter und war auch schick, da zu arbeiten, aber so, es war halt nicht Facebook. Es war nicht im Silicon Valley, sondern es war halt an der Ostküste. Und da kamen so Leute, die waren von den Midwestern-Universitäten, irgendwie so klassische Amerikaner, die dann 2-3 Jahre im Technologiemanagement waren. Und dann haben sie sich in die internationale Abteilung versetzen lassen, weil sie gerade auch relativ viele Frauen, weil sie wollten noch mal ein bisschen reisen und international arbeiten, bevor vielleicht Kinder kommen oder sowas. Und dann erzählte er mir halt, wir machen das immer so, die sind dann so 3 Monate, 4 Monate hier und in der Zeit haben die schon so ihr erstes Projekt und dann schicken wir die mal so zu euch rüber, dass sie mal dann auch den Rollout planen und so weiter. Und dann schicken wir die erst nach London, fliegen die nach London, wegen der Zeitunterschied ist es ganz gut, 1 Stunde weniger, kurzer Flug, dann können die da schon mal ein bisschen arbeiten, Montag, meistens schicken wir sie samstags hin, dann können sie sich ein bisschen akklimatisieren, Montag, spätestens Dienstag geht es dann weiter nach Paris und dann kommen sie zum Schluss zu euch und unser Büro in Hamburg auf der Reeperbahn. Das war natürlich dann Kulturschock, dann abends noch irgendwie ein bisschen mit in die Häuser ziehen, dann sind die Samstag wieder zurück.
Abgestürzt.
Ja, natürlich. Sind die Samstag wieder zurückgeflogen und er erzählte mir dann halt, weißt du, und montags kommen die dann ins Büro und dann haben die einen veränderten Blick. So und so richtig. Und dann haben wir unsere Teambesprechung und so, hey Mann, wie war es denn so? Und dann kommen die Leute und so, ja, also es war ja total spektakulär. Die Europäer, die sind so anders. Ja, sage ich dann, ja. Ja, und die sind glücklich damit. Felix sagte, und dann springe ich immer auf, reiß die Arme hoch, als wäre ein Tor gefallen, und sage, welcome to the club. Weil, das kann man sich auch als Kanadier immer so schwer vorstellen, sagt er, die viele Amerikaner, also gerade so im Mittleren Westen und sowas, wachsen auf in dem festen Glauben, weil sie auch dazu erzogen werden, dass die ganze Welt gerne Amerikaner wäre. Alle Menschen, die keine Amerikaner sind, sind eigentlich den ganzen Tag unglücklich, dass sie keine Amerikaner sind und wären am liebsten Amerikaner. Und wenn man irgendjemandem irgendwo auf der Welt eine Green Card gibt,
Dann kommt er sofort.
Dann lässt er alles stehen, er verkauft, erfolgreiche Firma, egal, er verkauft alles sofort und geht nach Amerika.
Um Tellerwäscher zu werden.
Nee, gelobtes Land. Ist schon ein bisschen schräg.
Total.
Das Problem ist, diese jungen Amerikaner aus dem mittleren Westen der USA haben ein bisschen was gemeinsam mit den Mitgliedern der Riesling-über-alles-Fraktion. Ja? Man kann sich da nicht so ganz frei machen. Es gibt da durchaus Parallelen. Ja? Vielleicht wieder Disclaimer, wer jetzt nicht weiß, was das ist, der muss die letzte Folge hören. Wir sind hier in der Fortsetzung. Wir nennen das Ganze gerne die RAF oder die RAF. Und ich war selber mal ein Mitglied und schäme mich nicht. Riesling ist nach wie vor meine Lieblingsrebsorte, aber es gibt eine gewisse ironische Distanz, sagen wir mal so.
Die steht dir ausgesprochen gut.
ich muss die Raffler auch ein bisschen in Schutz nehmen im Vergleich mit den jungen Amerikanern aus dem mittleren Westen.
Sehr nett.
Denn ihr Irrglaube ist ein bisschen verständlicher. Ja? Während die Amerikaner ja eigentlich nur mal ein Buch aus Europa in die Hand nehmen müssen, ein bisschen lesen oder beim Fernsehen ein bisschen genauer aufpassen müssen, um zu sehen, dass das eine Legende ist, die nicht so richtig hinkommt, ist der Irrtum, den die Raffler aufsitzen, eher verständlich. Das Bild entsteht folgendermaßen. Der deutsche Weinmarkt ist der größte Weinimportmarkt der Welt. Wir sind einer der Top 4 Konsumentenmärkte.
Krass, oder? Das ist schon echt.
Ja, wir sind der viertgrößte Konsumentenmarkt nach Frankreich, Italien und den USA. Aber wir sind der Importmarkt Nummer 1, weil wir von diesen 4 die geringste Menge produzieren. Also wir müssen einfach mehr. Wir produzieren ungefähr 900 Millionen Liter. Und brauchen 1,9 Milliarden Liter. Wir müssen eine Milliarde importieren für unseren Eigenbedarf.
So viel saufen wir.
Ja, viel, das ist so viel. Das ist extrem wenig. Wir trinken 22 Liter pro Nase. Die Italiener trinken 50. Sie trinken eigentlich sonst keinen Alkohol. Wir trinken viel mehr Alkohol als die Italiener. Aber wir trinken
Bier und sowas alles.
Ja, und Schnaps und so weiter. Also was das angeht, ist es so. Der andere Markt, der viel importiert, ist der englische. Also die importieren tatsächlich auch 1,1 Milliarden oder so. Wir importieren 1,5 Milliarden, weil wir eben auch noch wieder ein bisschen was wieder exportieren oder verarbeiten. Der drittgrößte Importmarkt nach Deutschland und England ist dann die USA. Das ist der einzige in den Top 5, der wächst. Also der chinesische stagniert, bis sogar zuletzt geschrumpft. Und Deutschland, USA und Großbritannien zusammen stehen für 50% der weltweiten Weinimporte überhaupt. Also wir sind schon ein ganz großer Markt. Wir importieren 15 Millionen Hektoliter, 5 Millionen können wir rausnehmen, die wir wieder exportieren oder verarbeiten. Und dann wären wir nur noch der zweitgrößte. Aber wir sind halt auch ein großer Verarbeiter. Und wir sind ja alle ein bisschen indoktriniert, genau wie unsere amerikanischen Freunde sind auch wir indoktriniert, nämlich nach dem Motto, Märkte richten alles und Märkte, wir werden da auch nicht wirklich schlauer, egal wie oft es schief geht. Ne? Und deswegen sagen wir natürlich, der größte Markt ist der Markt, auf den alle Spieler wollen. Und die besten Erzeuger wollen nirgendwo so gerne hin wie auf den größten Markt, also auf den deutschen Markt. Und deswegen denkt der gemeine Raffler, dass der deutsche Weinmarkt die Weinwelt abbildet. Das ist ja normal. Es ist aber
mitnichten so.
Total falsch. Ich will jetzt aber gar nicht spotten. Wir können nämlich auch über mich reden, weil ich habe das genauso gedacht. Ja? Ich habe auch geglaubt, klar, wir sind der größte Markt. Alle wollen hierher. Und dann kamen die Reisen. Und zwar nicht die selbstorganisierten Reisen. Die ändern eigentlich nämlich relativ wenig daran, sondern diese offiziellen Pressereisen etc. Und die erste Reise, die ging ins Elsass. Ich traf dann im Rangende Tann, richtig in der Lage, haben wir im Weinberg so ein bisschen Winzer getroffen und die Weine verkostet, traf ich Olivier Sint-Umrecht von der Domaine Sint-Umrecht. Und ich dachte, Mensch, das ist ein berühmtes Riesling-Weingut, der freut sich bestimmt Loch im Bauch, mit deutschen Journalisten, Bloggern, und so weiter zusammenzukommen, weil wir sind irgendwie sein Zielmarkt, wir sind vorne und Riesling und überhaupt und so. Und der Typ ist wahnsinnig höflich gewesen, der auch sehr freundlich und zuvorkommend, aber total desinteressiert. Der hat sich sehr gefreut, ein paar Leute zu treffen, die er kannte.
Ja.
Christina Hilker war dabei, eine Sommeliere aus Stuttgart, glaube ich. Die kannten sich persönlich und so. Der hat sich nett mit den Leuten unterhalten. Der hat auch Fragen beantwortet, wenn man ihn was gefragt hat. Aber der hatte so null Sendungsbewusstsein, so mir gegenüber zum Beispiel oder anderen gegenüber. Ja. Das war alles überhaupt kein Thema. Und dann habe ich mich so ein bisschen gewundert und habe ich halt ein paar erfahrenere Kollegen sozusagen mal gefragt, wieso der in anderen Führungen denn jetzt nicht die Gelegenheit beim Schopfe packt, den Deutschen mal seinen tollen Riesling näher zu bringen. Und dann sagten die zu mir, naja, das ist ein Mann, der ist aufgewachsen in der absoluten Überzeugung, dass er das zweitbeste Riesling-Weingut der Welt übernehmen wird. Und ich so, natürlich, Deutsch, Riesling war alles. Wie, nee, das kann doch nicht sein. Und so. Sagten die Kollegen, junger Padawan, hör mal zu. Also die Frage, was die großen Weine der Welt sind, wird entschieden in London, in Hongkong, in New York. Da, wo die Redaktionen der großen Weinzeitschriften sitzen, da, wo die großen Handelsplätze sind, wo letzten Endes die großen Deals gemacht werden. Und in dieser Sphäre gibt es eine ganz klare Hierarchie, was den Riesling angeht. Die Nummer eins ist die Domaine Trimbach mit dem berühmten Kloster in Uen. Der hat damals 200 irgendwas Tacken gekostet. Da war der Dings schon teurer, G-Max. Aber das war egal. Ja, es geht, weil die wissen auch, es geht nicht immer nur darum, dass irgendjemand irgendwo noch einen super Preis erzielt, sondern das ist irgendwie sozusagen die Bank. Und dann kommt irgendwie Olivier Sindumrecht mit dem Kloster Narbin und so weiter. Also das ist ein eingemauertes Ding im Rangende Tann, der dann wiederum den Unternamen Kloster Narbin hat. Und ist auch ein toller Wein. Und dann, damals, das ist schon ein paar Jahre her, dann kommen erstmal zwei Österreicher. FX Pichler mit dem Unendlich und dann Hürzberger. Ja. Pichler ist ein bisschen, glaube ich, ja, unter die Räder gekommen, wäre zu viel gesagt, aber in ein schwieriges Fahrwasser gekommen, sagen wir mal so. Und Sindumrecht hat sich einfach, das war dem egal, verstehst du, die ganze Welt weiß, dass er einen der besten Riesling war. Nur die Deutschen, die sehen das anders. Die hat das gar nicht nötig, mich davon zu überzeugen, dass er, das ist dem total Latte.
Ja.
Ob ich jetzt irgendwas
noch was gut finde, was er macht oder nicht, interessiert ihn wie die Friedensfahrt.
Er hat mir eine Flasche davon geschenkt, 2012er. Ich glaube, die liegt sogar noch irgendwo im Keller.
Ehrlich?
Ja, so nach dem Motto, damit er mal was Gutes zu trinken. Nein, er war ja eben nicht überheblich, er war total nett. Aber es hat ihn tatsächlich nicht weiter interessiert. Ich erzähle das aber nicht, um jetzt irgendwie irgendjemand da das Messer in der Wunde umzudrehen, sondern was ich damals gelernt habe und was total spektakulär ist, normalerweise die größten Märkte der Welt setzen Trends. Es ist total Latte, was wir gut finden in Deutschland. In Deutschland werden auch keine Trends geboren. Ja? Wir können jetzt in München noch so viel Lugana saufen und das auf einmal groß finden. Deswegen interessiert den Rest der Welt kein Stück.
Das Lugana, ja.
Oder auch der Livex, dieser Börsenindex, der die wichtigsten, der erhebt gar keine Daten in Deutschland. Also obwohl wir der größte Importmarkt der Welt sind, funktionieren wir völlig an der Feinwein-Welt vorbei. Das fand ich schon mal bemerkenswert.
Das ist es total.
Und es erklärt aber auch, warum zum Beispiel Klaus-Peter Keller, der ja sicherlich mit das beste Marketing von allen deutschen Winzern macht, diese ganzen Her Majesty-Geschichten und sowas macht. Ja. Mit seiner, weil du musst am Platz London musst du stattfinden. Ob die Deutschen finden, dass du den großartigsten Riesling machst,
ist mal völlig egal.
Ist total Latte.
Ja.
Aber wenn mit Her Majesty und so weiter, das ist schon mal der richtige Ansatz. Ja? So kommst du da nämlich rein. Ich würde auch denken, dass es heute tatsächlich ein paar Jahre später nicht mehr so gesetzt ist. Ich glaube, Trimbach ist in der Feinwein-Welt immer noch irgendwie das Nonplusultra, aber Keller ist da, glaube ich, nah dran.
Ja, es ist, wahrscheinlich schon.
Es ist auch tatsächlich so, dass du kannst als französischer Winzer Kult werden, ohne dass du Frankreich je verlässt. Weil eben, wenn jemand wie Michel Bertin, ja, von Bertin et Dessau oder ehemals Revue de Vent de France schreibt, das ist der neue Stern am XY-Hingel, dann bedeutet das was. Dann klingelt dein Telefon und die Welt Relevanz ist dran.
Ja,
wenn der Gourmillot dich zum Newcomer des Jahres ausruft, dann klingelt der Telefon auch, aber da ist Omi dran und sagt, wie stolz sie ist. Ja, das ist tatsächlich.
Ist aber nicht schlecht, wenn Omi anruft. Also es hat auch was, wenn Omi anruft. Du verkaufst keine Flasche. Omi will die auch geschenkt haben.
Das Zweite, was ich dann gelernt habe, auf den nächsten Reisen, aber eigentlich so auf allen Reisen insgesamt, ist, Exportstatistiken werden zweifach doppelt geführt. Ja, sie werden bei Value und bei Volume, nach exportierter Menge und nach exportiertem Handelsvolumen oder nach erzielten Handelsvolumen. Und wir sind in den allermeisten DOs und DOCs und DOPs in den Top 3, wenn es um den Export nach Menge geht. Erstaunlicherweise nicht an der Rhone, ich muss sogar mal nachgucken, ich habe es aufgeschrieben, nicht an der Rhone, nicht in Burgund, nicht in der Champagne.
Okay.
Aber Zum Beispiel in Ribera del Duero. Da sind wir es. Also in Piemont sind wir es auch nicht. Und im Ribera del Duero war es mir auch am peinlichsten tatsächlich. Da waren wir auf Platz 2 oder Platz 3. Du hast dann nämlich bei diesen Reisen auch immer so einen Briefing-Termin mit dem Konsortium, was ja. Man letztendlich sich eingeladen hat oder die ganze Reise bezahlt. Und da geht es um solche Sachen. Und in Ribera war das so, wir waren auf Platz 2 oder auf Platz 3 im Export bei Volume. Und bei Value waren wir auf Platz 9, hinter Belgien auf Platz 8, die nicht mal ein Viertel der Menge importieren. Ja, weil krass. Wir im Schnitt, glaube ich, 6 Euro oder sowas ab Keller zahlen, in einem Gebiet, in dem die Trauben 3 Euro pro Kilo kosten. Ja, und die Belgier 27. Wir sind der Müllschlucker der Weinwelt.
Ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Das ist ja so ein bisschen,
Wir sind wirklich der Müllschlucker. Gäbe es eine Statistik nach Durchschnittspreis pro verkauften Liter, wir wären im Prinzip in allen relevanten Anbaugebieten der Welt auf dem letzten Platz. Mhm. Jetzt kurzer Sidestep, interessiert nur ein Zehntel unserer Hörer, die Profis, die sagen, ja, Felix, du machst jetzt einen großen Fehler. Weil wir haben ja die ganzen Verarbeitungsweine. Ich habe am Anfang gesagt, wir trinken nur 1 Milliarde von den 1,5 Milliarden Litern. Erstens kaufen wir ganz billig Sektgrundweine ein, und zwar in rauen Mengen, ne, in Spanien, für 20 Cent den Liter. Und wir kaufen auch in Südfrankreich Fassweine ein für 33 Cent den Liter. Die füllen wir dann hier und verkaufen sie dann in französischen Supermärkten wieder, ja, oder in englischen.
Läuft gut.
500 Millionen Liter gehen auf die... Achso, und dann nochmal der weiche Chantrey. Ne, wird, glaube ich, in Rüdesheim gemacht. Das sind auch, was habe ich neulich nachgeguckt, ich glaube, 14 Millionen Liter.
Ach du Scheiße.
Ja, dann musst du aber, das ist ja das Destillat. Ich weiß nicht, musst du, glaube ich, 75 Millionen Liter musst du dafür destillieren oder sowas. Ja. Aber... Die Amerikaner haben eine ähnliche Quote. Die Amerikaner importieren 1,2 Milliarden Liter und trinken davon 800 Millionen. Also die haben auch ein Drittel verarbeitetes Wein dabei. Und die Zahlen, ich habe hier die Zahlen, ne? Deutschland importiert 15 Millionen Hektoliter für 2,5 Milliarden Euro.
Ja.
Das ist nicht mal 2 Euro pro Liter. UK 13 Millionen Hektoliter, also 1,3 Milliarden Liter für 3,5 Milliarden Euro und die USA 1,2 Milliarden Liter für 5,2 Milliarden Euro. Also die zahlen im Schnitt doppelt so viel pro importierten Liter und bei denen ist auch ein Drittel Verarbeitungswein dabei.
Krass.
Wir saugen alles ab, was billig ist, aber dann haben wir auch zusätzlich, das stimmt schon, alles, was sehr teuer ist.
Ja, wir haben das hatten wir letztes Mal, ja, genau. Wir
haben früher immer gesagt, für die Zahnärzte aus Düsseldorf, dass die Etikettentrinker, das ist, habe ich mir sagen, das ist politisch nicht mehr korrekt, sagen wir also vielleicht zukünftig für die Fotografen aus Berlin.
Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, das ist nicht fair.
Guck, nimm mal.
Nur weil ich ein gutes Auge habe für schöne Sachen, das ist ja tatsächlich nicht in Ordnung.
Es gibt noch was ich gelernt habe. Weißweine zwischen 12 und 25 Euro aus Italien, Spanien, Portugal sind in Deutschland unverkäuflich. Ich war eben bei Anja und habe nochmal nachgefragt, ob es eigentlich immer noch so ist. Früher hieß es zwischen über 10 Euro, sie sei mittlerweile vielleicht über 12. Sie hat ein sehr hochklassiges Publikum und ein hochpreisiges Sortiment da am Gendarmenmarkt. Aber auch sie hat mir eben nochmal gesagt, ja, also Weißwein... Über 12 Euro bespielst du eigentlich fast nur mit deutschem Wein. Mhm. Zunehmend Frankreich, aber für Spanien, Italien, Portugal,
muss Südafrika, alles günstig sein.
Da musst du den Leuten ein Ohr abquatschen, damit du da so eine Flasche verkaufst. Da geht es wirklich. Rosé muss auch immer unter 10 Euro
kosten. Das stimmt.
Ja, ja. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich diesen Mittelbau gar nicht haben hier. Das wird gar nicht importiert.
Klar,
in diesem Mittelbau machst du aber auch die größten Schnäppchen. Wissen wir, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, über Seehof und Co. mit dem Mittelbau. Zur Ehrenrettung, das ist jetzt nicht nur der deutsche Schnäppcheninstinkt, sondern das ist eigentlich in anderen weinproduzierenden Ländern nicht unbedingt anders. Also wenn du mal einen Winzer triffst, einen Deutschen, der Riesling tatsächlich nach Italien, Frankreich, Spanien oder sowas exportiert, wird der dir im Zweifelsfall auch sagen, es ist Gutswein und GGs. Ortsweine sind in diese Märkte auch schwer, also weil auch die haben genau den gleichen Schnäppchen Komplex, dass sie das eben besser können, weil sie da sitzen und wissen, wer und wo und wie. Und deswegen sind Ortsweine nicht die Exportschlager. Vielleicht nach Norwegen, das weiß ich nicht genau, aber nicht nach Frankreich oder sowas. Die nächste sehr lehrreiche Reise ging ins Piemont. Ne? Da bin ich nämlich mit so einer klassischen Raff-Mentalität hingezogen, nämlich mit der klaren Erkenntnis, mit dem totalen Wissen, dass italienische Weißweine sowieso nicht mithalten können im deutschen Riesling, weil das sind alles höchst mittelmäßige Rebsorten. Schuld daran sind aber die Italiener und ihre erstaunliche Idee von Weinmarketing. Es gibt so ein Bonmot von Groucho Marx, da hat er gesagt, ich habe ein neues Hobby, ich sammle die dünnsten Bücher der Welt. 3 habe ich schon. Italienische Heldensagen, die Geheimnisse der englischen Kochkunst und 1000 Jahre deutscher Humor. Und an das muss ich immer denken, wenn ich italienische Weißweine sehe, weil da würde noch ein viertes gut zupassen, nämlich innovative italienische Weißwein-Marketing-Konzepte. Kennst du die 3 teuersten italienischen Weißweine? Die kosten alle ungefähr gleich viel, deswegen sage ich gleich die 3. Die liegen alle so bei 230, 250 Euro.
Nee.
Das ist ziemlich wenig tatsächlich. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, 650 der billigste, der teuerste Spanier.
Aber mir fällt tatsächlich kein Weißwein mit 200 Euro.
Ornellaia Bianco.
Ah, okay, aber ja, gut.
Ich würde Ornellaia Bianco gerne komplett weglassen, weil das ist ein Wein, Erstertrag 2013. Ja, irgendwo in die Pampa.
Einplaniert.
Sauvignon Blanc gepflanzt, mit ein bisschen Viognier bei. 2013 erste Ernte, 2014 schon teuerster Wein Italiens.
Weißt ja, aber Italiens? So macht man sowas.
Genau, aber die Käufer sind dann vielleicht keine Weinexperten, sondern Experten im Geldvermehren. Das ist so ein Investmentbankerwein.
Wir müssen das zu Ende denken. Wenn die das können, können wir das hier in Brandenburg auch. Wir machen das hier. Wir machen das hier in Brandenburg.
Pass mal auf, wenn wir hier eine ausländische Rebsorte irgendwo pflanzen und damit den teuersten deutschen Weißwein machen, dann kommt die RAF mit Flammenwerfern. Zack. Ich weiß schon, was auf dem Bekennerschreiben draufsteht. Kommando Jakob Schneider. Da werden ganz schnell dann, lass es sein.
Okay.
Dazu sollten wir zu sehr an unserer Gesundheit hängen, als dass wir damit auch nur spielen.
Ja, nehmen wir gut.
Also nehmen wir mal jetzt Ornellaia Bianco raus, die auf den Plätzen oder genauso teuer sind. Geier und Rey von Angelo Gaia und Bibi Gretz, der Colore Bianco.
Den kenne ich gar nicht, tatsächlich.
Das Abgefahrene ist, Gaia ist ja auch ein Chardonnay.
Ja.
Und dann auch nur ein Ortswein, noch nicht mal eine Lage, ja, weil es ist ein lange Chardonnay. Noch immer in 79 gepflanzt, das ist schon ein bisschen länger.
Das ist schon ein bisschen älter.
Aber der Angelo, der ist ja ein Magier. Ja? Und der Bibi ist auch ein Magier. Der Bibi ist zwar Norweger, aber der ist halt italienischer Magier ehrenhalber. Das Thema ist nämlich, das klassische Narrativ ist eigentlich die Rebsorte, also das geht bei Gaia jetzt nicht, weil es Chardonnay ist, aber eigentlich ist die Rebsorte, also Anzonica zum Beispiel, bei Bibi Gretz, ist nicht dolle. Wächst auf Sizilien, ist Teil der Marsala-Familie und wird gar nicht sortenrein ausgebaut. Aber der Bibi ist ein Magier. Und wenn der Bibi den Anzonica macht,
dann ist das.
Es hilft, dass der auf Elba wächst, dass es nur 3 Barriques davon gibt, 1000 Flaschen, zack, 300 Euro. Aber deswegen wird auch dem Angelo verziehen, dass er Chardonnay macht, weil der Angelo ist ja nicht nur ein Magier, der Angelo ist sozusagen der Übermagier. Siegfried und Roy in einer Person.
Ja.
Und das geht dann, aber das geht immer so weiter. Eigentlich ist Trebbiano bekannt als Uni Blanc. Das Beste, was du damit machst, ist zu Cognac destillieren. Aber Trebbiano ist ja total banal. Aber Valentini, das sind Magier. Kleine Variation in diesem Fall, hier geht es um eine geheimnisvolle Familie. Die haben ganz viel Weinberge, verkaufen alles an die Genossenschaft, behalten irgendwie von 15 Hektar, machen da im Keller irgendwelche lustigen Sachen, sind total geheimnisvoll, tauchen nie irgendwo auf, geben das Zeug wirklich nur durch eine Klappe an irgendwelche Distributoren. Magier, 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 zack, Trebbiano für 120 Euro, die Pulle. Eigentlich ist Verdicchio ja auch eine total durchschnittliche Rebsorte, aber der Ampelio Bucchi, meine Herren, Magier, zack, Verdicchio, die Pistole di Gesi für 50 Tacken. Immer nur einer, ein Magier. Wir werden allerdings auch sehr schnell preisgünstiger. Jetzt sind wir schon bei 50 Tacken.
Total.
Aber das Marketinghandbuch, der Weißweinpäpste in Italien hat nur eine Seite und da stehen nur 3 Worte drauf, Hokus Pokus Fidibus. Das ist immer Magier, zack, bumm, teuer.
Ich finde es fair. Also wenn man seinen Beruf kann und als Magier, wenn man das kann, kann man das.
Südtirol müssen wir ausnehmen. Die können das richtig gut. Die machen wirklich gutes Marketing. Die haben den Weißburgunder, die machen alle. Und ich war ja da auch mal kalt dann. Die machen 4 Weißburgunder, einer schöner
als sind ja eh ein eigenes Land.
Die fühlen sich nur so ein Viertel italienisch.
Ja, genau.
Die lassen wir jetzt mal vielleicht mal für eine Sekunde raus. Beim Rotwein machen sie es ja eigentlich auch besser. Wobei, sobald der Rotwein so ein bisschen cheesy wird sozusagen, gehen sie in die gleiche Nummer. Also Gianfranco Fino, der Primitivo-Magier. Zack! Das funzt in Deutschland nicht. Primitivo, also wir machen ja fast jeden Mist mit. Aber da sind wir dann mal raus. Und dann gibt es natürlich noch die schönste aller Magier-Geschichten, weil sie auch noch einen Zweitmagier enthält. Und das ist beim Amarone, der ja auch so ein bisschen Trinkmarmelade ist, aber der Bepi. Der Bepi, ja? Giuseppe Quintarelli, der Bepi, 350 Zacken, tack.
Geht es echt gut.
Leider ja gestorben 2011. Ja. Jetzt ist der letzte Wein auf den Markt gekommen, der von ihm war. Aber es gibt ja noch einen Zweitmagier, Romano Dal Forno. Der Romano davon. Und wo hat der Romano gelernt?
Ach, bei Bibi.
Natürlich bei Bibi. Er hat beim Bibi gelernt und jetzt
läuft's.
Jetzt läuft's. So. Kommen wir mal zu
konkret. Das ist wichtig.
Das ist aber irre. Das geht überall so. Es gibt immer einen Magier. Und es wird immer vor allem, es wird immer gesagt, ja, die Rebsorte ist ja eigentlich gar nicht so gut. Mhm. So, damit wird dann sozusagen der einzelne Winzer aufgebaut. Kommen wir mal zu konkreten Weißweinen jetzt.
Bin gespannt.
Die erste, wieder mit Zweitmagierfall sogar, das Walter, der Walter und der Luca, Timo Rasso. Timo Rasso ist vielleicht die einzige, und das ist, jetzt sind wir auch in Piemont, die Rebsorte, die ich in Piemont gefunden habe. Timo Rasso ist sogar die einzige Rebsorte, die insgesamt ein bisschen teurer verkauft wird in Italien, was die Weißen angeht. Aber Walter Massa hat sie tatsächlich wiederbelebt. Walter, der Magier, zack, 55 Tacken, das ist alles, was er macht. Und dann kam Luca Roagna. Und dann kam wieder so eine schöne Geschichte, also wir wollen uns um Himmels Willen nicht über den Tod lustig machen, aber es ist so eine typische, ist einer gestorben Geschichte. Ja, Lukas Cousin ist aus dem Leben gerissen worden, Unfall. Und dann stand die Familie sozusagen am Grab, so wird es erzählt, und haben gesagt, aber der Luca, dem sein Weinberg, ja, der, es war doch sein Ein und Alles, der muss in der Familie bleiben. Sorry, der Luca, dem Cousin sein Weinberg.
Yeah, yeah.
Und nach dem Motto, Luca, du musst den jetzt machen. Und auf dem Weinberg stand Timo Rasso. Und der Luca, der hatte ja gar keine Ahnung, wie man Timo Rasso macht. Aber zum Glück, Lukas bester Freund war wer? Der Walter. Also ist der Luca beim Walter in die Lehre gegangen. Und jetzt noch die Premium-Deluxe-Variante, sagen alle, der Luca kann das sogar noch ein bisschen besser. Sogar noch ein bisschen besser. Deswegen kosten Lukas Weine jetzt 65 und Walters kosten 55.
So, mach.
Auch aber, so. Aber am Ende... Es gibt unglaublich viele Timo Rasso zwischen 15 und 30 Euro. Es ist eine wahnsinnig spannende Rebsorte, die man sich unbedingt mal antun sollte. Viele davon sind wieder nicht so einfach in Deutschland zu kriegen. Ja, aber die großen Erzeuger, eben außer Luca und weil da sind zum Glück weltberühmte Barolo-Produzenten. Vietti, ja. La Spinetta
ja.
zum Beispiel, zwei sehr gute Erzeuger. Alles deutlich unter 25.
Also nicht die Roten, die machen.
Genau, Tobias. Wir müssen mal Tobias zitieren, dem wir das hier ja alles zu verdanken haben. Ne? Ja. Unser Hörer kann ich jetzt auch nicht nochmal erklären, letzte Folge. Zitat, in Piemont kenne ich mich nicht aus, es würde mich aber wundern, wenn man sich dort beim Preis lumpen ließe, weil mir nicht glauben wollte, dass... Fall, ne? Also zwei haben wir jetzt schon, zwei teure. Ja. Es gibt noch ein, zwei andere, die auch nördlich von 30 Euro sind, aber tatsächlich ist es so, La Spinetta, Timo Rasso, wird in der Premium-Range vermarktet, mit den gleichen Etiketten wie die Barolo etc., Barolo Campé, es hat sogar das gleiche Rhinoceros drauf, die haben immer diese lustigen
Zeichen. Yeah, yeah.
Ne? Barolo Campé ist ein großer, den gibt es nur in Magnums, 550 Takt, der einfache Barbaresco, 85, der Timo Rasso, 16,50.
Oh.
Das ist krass, oder?
Ja.
Ähnlich, es ist, bei Vietti ist das genauso, Vietti kostet unter 25, fast. Du hast Vietti gebracht, wir haben hier Barolo von Vietti.
Ja, yeah, wir haben wir schon.
Der große kostet, glaube ich, 200
oder so. Ja, sowas in die Richtung, genau.
Die zweite Rebsorte in Piemont ist Anais. Roero Anais ist die DOC, in der die besten gemacht werden. Mein erster Anais hat mich sofort davon überzeugt, dass sie reifen können, weil ich habe den gekauft in einer Grappelkiste, ich glaube beim Mövenpick. Der war aus dem Karton gerutscht und hinter das Regal gefallen. Irgendwie.
Und lag da schon 12 Jahre?
Lag da 5 Jahre. Ne, 5.
5?
Ja, und dann gab es ihn für 5 Euro. War irgendwie 8 Jahre alt oder sowas. Und da habe ich den probiert und fand den großartig. Es war allerdings auch Bruno Giacosa. Was wirklich sozusagen der Roero Anais ist, mit dem man in das Thema einsteigen sollte. Der kostet heute immerhin 19 Euro. Und Barolo Le Rocque Reserva kostet 380 Euro. Genau. Also ein Zwanzigstel seines teuersten Rotweins kostet sein Dings. Roero Anais über 20 ist schwer zu finden. Ich habe einen gefunden für 33, da kannte ich aber den Erzeuger nicht und ich kann auch den Händler nicht. Vielleicht ist es auch ein Fantasiepreis. Aber es ist wirklich schwer. Die Guten konkurrieren aber trotzdem nicht mit GGs. Das liegt daran, und das ist auch nicht so schlecht, die Italiener haben eine klare Idee davon, dass diese DOC oder DOP oder wie auch immer, dass das auch ein gewisses Geschmacksprofil ist. Ja. Das heißt also, Roero Anais ist irgendwie immer so ein bisschen mittelgewichtig. Also jetzt auf einmal so ein Brecher machen, das würden die nicht. Und wir werden uns nochmal in der Folge darüber unterhalten, wie das eigentlich werden wird in Deutschland. Wir stellen ja jetzt unser Weinrecht um und wollen ja auch so ein Herkunftsding haben. Und wie das wohl dann werden wird, bei dieser kompletten Bandbreite, die wir haben, wenn wir jetzt umstellen auf ein System, wo eigentlich auf dem Etikett nicht mehr stehen soll, welches Mostgewicht der Wein hatte, sondern wie er schmeckt. Wird noch spannend. Also insofern, ich mag deswegen so Sachen wie Roero Anais nicht verurteilen, dass sie dieses ganze Brecher-Ding sozusagen nicht machen, sondern dass sie da ein klares Geschmacksprofil haben und dem auch hinterher rennen. Eine andere Sache, die ich in Piemont gelernt habe, ist, wir sind immer so stolz auf die Säure beim Riesling. Ja, und Cool Climate und so weiter. Säure geht auch in warmen Gegenden. Du musst vielleicht ein bisschen in die Höhe gehen oder sonst was.
Aber da geht schon was, ja, das stimmt.
Da geht eine ganze Menge. Ja. Ich habe im Piemont einen Wein getrunken aus der Rebsorte Favorita.
Klingt schlimm.
Klingt wie ein Peewee.
Ja,
Entschuldigung, dass ich das so sage. Klingt ganz schlimm, keine Exportchancen. Hat sich mittlerweile per Genanalyse herausgestellt, ist 100% identisch mit Vermentino.
Okay.
Aber in Piemont heißt der Favorit, steht auch nur noch auf 40 Hektar da. Krasse Säure, fand ich total klasse. Habe ich gefragt, warum macht ihr davon nicht mehr? Kommt die Antwort, weil es den Leuten zu sauer ist. Ja, wir sind so stolz auf die Säure. Wird viel verschnitten dabei, um ein bisschen Frische reinzubringen. Ich habe festgestellt, das ist eine persönliche Beobachtung, ich kann die nicht belegen, ist einfach meine Beobachtung. Es gibt quer durch Europa einen Essig-Äquator. Nördlich dieses Äquators legen die Menschen Lebensmittel in Essig ein, um sie haltbar zu machen. Gewürzgurken, gepickelte Zwiebeln, Kürbis, rote Beete etc. Heringe werden in Sauer eingelegt und so weiter. Südlich werden die Sachen sonnengetrocknet und in Olivenöl oder Sonnenblumenöl eingelegt, werden gesalzen, eingesalzen oder sowas. Und meine subjektive Wahrnehmung ist, dass es ganz stark korreliert, wie viel Säure die Leute im Wein mögen. Und südlich dieses Essig-Äquators mögen die Leute nicht. Und egal, ob ich jetzt auf Sizilien war und mit den Leuten über Caricante gesprochen habe oder in Portugal war und mit den Leuten im Dau über Encruzado gesprochen habe und sie gesagt haben, das ist unsere Chance, dann meinten sie nie den Heimatmarkt. Sie meinten immer Exportmärkte und sie meinten immer Nord- und Mittel- und Zentral-Osteuropäische Märkte, also Polen, Deutschland, Skandinavien, Benelux, Tschechien und so weiter. Da wollen die hin mit den säurereichen Weinen. Und deswegen gibt es nicht so viele italienische Weißweine mit einer knackigen Säure. Okay. Das ist kein negatives Thema, sondern es ist einfach daran entlang gearbeitet. Die dritte und letzte wirklich schöne Rebsorte im Piemont, die wir auch alle immer sofort als minderwertig betrachten, die ich getroffen habe, ist Cortese. Das ist die Rebsorte, aus der Gavi gemacht ist. Gavi ist komplett ruiniert als Marke, so ein bisschen. Ich fand das immer stinklangweilig. Alles, was hierher kommt, ist stinklangweilig eigentlich. Jetzt muss ich mal meine Mappe hier aufklappen, weil jetzt sieht der Sascha muss jetzt bezeugen hier. Dann saß ich also im Consorzio Tutela di Gavi. Vor dem Mittagessen haben wir 23 Weine verkostet und nach dem Mittagessen haben wir 24 Weine verkostet. Die Ausrufezeichen sind die ganzen Granaten sozusagen. Ja. Zwei Ausrufezeichen ist zum Niederknien. Und was du hier siehst, ist, das ist eine vernünftige Ausbeute an guten Wein. Das sind insgesamt 9 Weine, die ich als hervorragend bezeichnet habe von 47. Das ist durchaus in Ordnung, wobei da ja auch noch 3 Sekte dabei sind. Und Sekte, da bin ich ein bisschen picky. Wir sind danach noch weitergefahren und haben auch noch Weingüter besucht. Und ich habe festgestellt, ich finde das total super. Ich habe über diese Verkostung nie geschrieben, weil ich gegen Ende dann den Chef da vom Konsortium gefragt habe, was ist denn eigentlich das Kriterium gewesen? Wonach habt ihr denn diese Weine ausgesucht? Dann sagt er, ja, das sind alles Leute, die noch einen Importeur in Deutschland suchen.
Ah.
Habe ich gesagt, ja, das ist ja super. Wenn ich jetzt Händler wäre oder so, wäre das super. Aber wir waren ausschließlich Presse.
Ja, was soll
das? Das schreibe ich natürlich drüber. Ja. Hallo, ich habe 47 tolle Weine getrunken und keiner von uns sie kaufen. Edgy Badge, ich weiß was Sie nicht wissen. Das ist genau die Art von Blog, die wir alle so gerne lesen.
Jetzt mal über den Schatten springen können.
Zum Cortese gibt es eine ganz schöne Geschichte. Also zum Gavi. Es gibt ein Weingut, das heißt La Scolza. Und der Giorgio Soldati, der das geleitet hat, hat 1993 dieses Konsortium gegründet und war auch gleich der erste Präsident und hat richtig Gas gegeben dafür. Hat das quasi wieder auf Spur gebracht. Mhm. Kann man schon so sagen, wenn auch vielleicht nicht unbedingt im deutschen Markt. Und er selber macht auch, oder sein Weingut, macht auch einen sehr, sehr guten, den sogenannten Etiquetta Nera, also den mit dem schwarzen Etikett. Und der kostet sogar so um und bei 25, in Deutschland kostet er 23. Okay. Und der Importeur Havesco, das muss ich kurz vorlesen, Havesco schreibt auf seiner Webseite, aus alten Reben von Weinbergen mit niedrigen Erträgen wird dieser Wein gekeltert, und ist der beste und berühmteste Gavi der Welt. Trotz seiner hohen Konzentration an Aromen ist er fein und raffiniert. Der Gavi dei Gavi Etiquetta Nera darf als der einzige Gavi überhaupt bezeichnet werden, der Alterungspotenzial aufweist. Boah, ist das ein Quatsch. Also wenn du mir von Havesco zu...
Aber zu Text, einen Text hatten sie einen guten.
Der Text ist gut, mit dem war ich bei Rothschild. Der ist doch total nett, falls er uns zuhört. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, peinlich. Ey, log dich mal ein und mach das mal anders, weil das ist total Quatsch. Es wird aber tatsächlich alles, was entwicklungsfähig ist, wird wieder nicht importiert. Mein Liebling war Bruno Broglia von Broglia. Also das Weingut das Broglia, der einfache Wein das Broglia, aber der gute Wein das Bruno Broglia. 11 Monate Batonnage, das machst du ja nicht, wenn er 2 Tage später getrunken werden soll.
Nee,
ja?
Eigentlich nicht.
Ein total irres Teil, 25 Euro, gestern nochmal schnell gegoogelt, gibt es immer noch nicht in Deutschland, immer in Belgien. Könntest du ihn jetzt in einem deutschsprachigen Webshop kaufen, aber die Porto bringt dich trotzdem um. Ist ein total spannender Wein, ist aber auch bei weitem nicht nicht der Einzige. Aber so kommen dann eben auch noch falsche Informationen hierher. Und das führt alles auch zu so einem Bild. Wenn du dir jetzt die Mühe machen würdest und ein paar schicke Gavis einsammeln würdest, ist das klassische RAF-Problem. Ja, ruf mal deine Freunde an und sagen, kommt Leute, wir machen eine Gavi-Probe.
Gavi-Probe. Läuft.
Läuft.
Kein Bist Freund. Kein Freund da. Ja. Oh, ich habe zu tun. Ja, meine Frau hat Kopfschmerzen. Das läuft gerade heute total schief.
Genau. Ähnliches Spiel. Andere Lieblingsrebsorte von mir. Grillo, Sizilien. Schöne Weine. Aber Grillo ist ja auch eine irre Geschichte, weil eigentlich eine mittelitalienische Rebsorte, da gibt es sie noch nicht mehr. Gibt noch 1,5 Hektar auf Festland Italien. Könnte man erstmal denken, dann ist die Rebsorte wohl nicht so gut. Ist nach der Reblauskatastrophe umgezogen nach Sizilien und steht heute auf 7000 Hektar. Und natürlich wird bei 7000 Hektar nicht mehr Mist gemacht.
Ich wusste gar nicht, dass Sizilien so groß ist.
Sizilien hat so viel Rebfläche wie Deutschland.
Echt?
Ja.
Wirklich?
Ich glaube, es ist exakt so viel. Ich glaube, sie haben 100.000 Hektar.
Wow.
Und abhängig davon, die guten Grillos, Tascadana Narita, Rallo, Donna Fugata, Planeta, Cusumano besonders, das geht ein Uhr bis max 20 Euro.
Das stimmt, wir hatten das schon mal, das war alles nicht teuer.
Das ist auch, kannst du auch keine Probe organisieren. Wenn du das mit den Leuten machst, da kommt ja keiner. Ich kann dir immer nur sagen, wenn du sowas mal organisieren willst, dann musst du dir eine Geschichte ausdenken. Musst du sagen, ja, es gibt ja dieses kleine, was ist denn mal, Hot Shit hier, slowenische Dorf, ja, da haben die noch so zwei Weinberge mit so einer alten autochthonen Rebsorte und die 12 Winzer, die da begütert sind, die haben sich ja jetzt zusammengetan, die verkaufen ihre Weine nur in einer Holzkiste, jeweils eine Flasche von jedem der 12 und es ist mir gelungen, eine Kiste zu ergattern und wir probieren die mal blind, ich sag euch nicht mehr, weil ihr sollt das nicht googeln und dann kommt jemand und dann probieren wir das, dann kommen sie alle.
Ja.
Und dann sagst du, ja, die kostet leider schon 400 Tacken, die 12er Kiste, aber wird sich lohnen. Und dann servierst du ihnen eben 12 Grillos oder 12 gute Cortés.
Sie werden alle begeistert sein.
Genau. Ja, ich glaube, das würde funktionieren. Also mal ein kurzes Zwischenfazit. Mindestens mal die Italiener bestärken mit dieser Magic Walter Nummer natürlich schon den Deutschen in seiner Idee, das ist Riesling ist die großartigste Rebsorte der Welt, weil das ist alles, ne? Also wenn das immer nur funktioniert, wenn Bibi Hokus Pokus macht, dann
ist das schwierig.
Ja, ist es schwierig, da kommst du nie auf die Idee. Es ist aber nicht so. Und selbst wenn du dann aber die Schönheit italienischer Weißweine entdeckst, dann wirst du immer feststellen, sie sind ein bisschen struppig. Also zum Beispiel die bevorzugt, fast alle diese Rebsorten, wenn du in die Bücher guckst, sind so bevorzugt auch Grapefruit. So Bittertönchen und so sind da immer mit dabei. Wobei natürlich seit Aufflammen der Naturweinbewegung ist ja Bitterton der neue Zucker. Also das ist alles prima, super. Aber ist schon für den klassischen Riesling-Trinker ist das häufig ein bisschen anstrengend, weil Stichwort internationaler Großkonzern und Marketing, wenn du dann mit deiner Agentur da sitzt und du machst so Positionierungsworkshops oder sowas, dann wird immer dieses Spielchen gespielt. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Produkt sei eine Person. Wie würden Sie die beschreiben? Oder Ihre Marke wäre eine Person, wie würden Sie die beschreiben? Das kannst du auch prima mit Rebsorten machen. Und Riesling ist auf jeden Fall muskulös, also so Zehnkämpfer, sehnig und hat ein hübsches, offenes Gesicht.
Ach, so wie
immer
ich.
Ein Lächeln.
So wie
du. Ja,
so
nur rasiert. Und du bist ja wie Chardonnay, da kommen wir gar nicht dazu. Aber das Einzige ist, und er ist auch immer fröhlich. Ne? Das ist halt das Einzige, was nervt. Der Typ ist immer fröhlich, der erzählt sogar noch auf der Beerdigung irgendwelche Witze. Also, dass du einfach beim Riesling immer denkst, ey, der ist super, aber
bisschen viel.
Wenn er ab und zu mal die Fresse halten könnte, dann wäre viel gewonnen. Ja? Und beim Chardonnay hast du irgendwie sowas sehr Aristokratisches und sehr, sehr schicker Anzug und sehr gediegen und so weiter. Also wirklich alles perfekt. Vielleicht der Eindruck, er hat die letzte Fastenkur 2 Tage zu früh abgebrochen. Ja, das ist so eine kleine. Und die italienischen Rebsorten, die sind dann Gandalf. Also einerseits schon imposant und so, aber ein bisschen struppig und man würde ihm auch jederzeit zutrauen, dass er mit komischen Hobbits durch Höhlen kriecht. Ja. Also so biegt auch mal an der falschen Ecke ab sozusagen.
Kann viel hinter so einem versteckten Mantel.
Das ist alles, ist alles so ein bisschen zottelig und so.
Okay.
Aber kann auch sehr magisch sein, weil ne, Hokus Pokus.
Hokus Pokus, viel Hokus Pokus.
Lassen wir das mal. Wir müssen vielleicht mal ganz kurz zum Thema zurückkommen, Riesling und der Vergleich mit anderen Rebsorten. Also während du bei den Italienern eben die es dir leicht machen, da immer den Riesling vorne zu sehen. Über die Franzosen reden wir heute nicht nochmal. Wir haben letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Und vor allem, ich glaube, auch wenn du eine solide Raffzelle sozusagen um dich geschart hast, sind immer frankophile Leute dabei, die dann irgendwann kommen und dir irgendwie die großen Franzosen einschenken.
Ja,
dann musst du irgendwie so deine Einstellung dazu finden. Und dazu muss man auch wissen, wie eine Rieslingprobe eigentlich abläuft innerhalb der Raff. Und da kann ich dann als Expertlied wirklich hervorragend aus dem Nähkästchen plaudern.
Jetzt bin Jetzt bin ich sehr spannend.
Und ich kann nichts erfinden, weil es gibt über ganz viele Riesling-Proben-Geschichten im Blog. Ja. Also kann man jederzeit nachlesen. Also die typische Riesling-Probe in einer Kraftzelle besteht aus 18 Weinen.
Ja.
Dabei hast du 15 übliche Verdächtige und 3 aus der Kategorie Preispirat, Veranstalters, Liebling, den wollte ich meinen Kumpels schon immer unterjubeln.
Ja, stimmt.
Kommen wir ein Beispiel, 2008, 10 Jahre danach, im Hause Botmann. Weine, Wittmann, Kirchspiel Auerle-Moorstein. Keller, Kirchspiel Abzierde. Heimann, Löwenstein, UNR, Rebholz, Ganzhorn, Weil, Griffenberg, von Winning, Kalkhofen, Dönhoff, Dellchen, Schiefer, Fröhlich, Felseneck, Müller, Catois, Bäumel in den Mauern. Und dann diese 3 Lieblinge, ne? Johann Baptist Schäfer Goldloch, weil 2008 noch kein GG gewesen, sonst wäre es üblicher Wächtiger, ist aber erst später in den VDP. Kartäuserhof Spätlese trocken, weil hatte ich 3 Wochen vorher mit den Kartäuserhof-Leuten getrunken und festgestellt, dass sich der richtig gut anfühlt. Und ich glaube, ich hatte ihn noch im Keller oder ich habe sie gebeten, mir einzuschicken, so weiß ich nicht mehr. Das muss da unbedingt rein. Und 3. Hexhammer, Harald Hexhammer XXL heißt der Wein, bescheuertes Gewerbe. Aber ist schon natürlich an der Nahe echt eine Bank, 3,5 Trauben, glaube ich, im Gomio oder sowas. Und das ist dann sozusagen der Preispirat, der kostete, glaube ich, damals 20 Euro oder sowas. Am Ende einer solchen Probe enttäuscht 1/3 bis 1/6. 3 bis 6 Weine enttäuschen. Interessanterweise völlig egal, wie du die Probe zusammenstellst. Ja. Es enttäuschen immer 3 bis 6 Weine. Und deswegen macht es auch keinen Spaß, diese Dinger von oben nach unten so einzunehmen. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben, war ich bei so einer totalen Top-Down-Probe. Das Einzige, was fehlte, war G-Max. Wir hatten wirklich Klosternöhn, Unendlich von Pichler, Abtserde, das Komplette. Das Kleinste, was irgendwie am Start war, war ein Halenberg. Und auch da enttäuschte nachher irgendwie irgendwas zwischen einem Drittel und einem Sechstel.
Im Zusammenhang gesehen macht das schon.
Es ist immer so, ja? Immer so.
Ja.
2008 waren es übrigens mehr als ein Drittel, muss man dazu sagen. Es waren 7. Wir haben beim letzten Mal darüber gesagt, dass das 2007 jetzt mehr oder weniger die Hälfte tot, also 2008 ist noch viel schlimmer. Wir hatten Müller-Cartois, Rebholz, Wittmann, Aulerde, Kirchspiel, Keller-Abtserde, UNR und Salvers-Eichberg. Da waren sicherlich 1-2 schlechte Flaschen dabei. Größter Verdacht bei der Abtserde, weil die hatte ich gar nicht so lange vorher ziemlich gut getrunken. Aber 1-2, nicht 7 schlechte Flaschen. Gibt auch regelmäßig viel zu freuen, wenn die Preispiraten durchstarten. Und zum Beispiel der Baptist Schäfer war schön. Oder wenn du so ein, weil bei der 2007er Probe hatten wir Riesling auf der Mauer von Bassermann Jordan.
Der war super.
94 Punkte. Da freut man sich dann. Das sind auch gar nicht alles immer nur Ausflüchte, sondern bei der klassischen Probe ist auch viel echtes Wissen dabei. Das fehlt aber bei der Vergleichsprobe. Egal ob Italiener, Franzosen, wenn du nicht einen super Frankreich-Kenner dabei hast. Aber in der Regel fehlt genau das. Ja, wir haben ja kaum jemanden in Deutschland, wo es immer super ist. Wir haben kaum irgendwas. Also ich würde sagen, Halenberg von Emre Schönleber, Gräfenberg, wobei die 2003er bei beiden nicht gut sind, aber ab 2003
war das war schwierig.
Ja, das sind 2, auf. Wo ich sagen würde, okay, habe ich eigentlich keinen schlechten Wein getrunken. Aber Moorstein zum Beispiel, ey. Jeroen hat uns einen Kommentar hinterlassen zur letzten Folge. Gerade gesagt, über die haben wir gar nicht gesprochen. Über die innerhalb der RAF gibt es ja noch die Splittergruppe. Ja, es gibt eigentlich 2 Splittergruppen. Die eine sagt, GG ist super und die andere ist ja irgendwie VDP, oh nee. Da gibt es ja auch noch die sagen, das ist alles überzüchtet und die Besten sind sowieso die nicht da sind. Das lassen wir jetzt mal aus. Aber Jeroen, ich weiß nicht, zu welcher Splittergruppe der gehört oder ob zu einer, sagte aber auch, er würde eigentlich viel lieber häufig die Ortsweine und ersten Lagen trinken. Und er hatte gerade angeführt, 09er Moorstein gegen 09er, auch von Wittmann, Ortsriesling, Westhofener, Riesling S hieß der, glaube ich, damals noch, da war der Westhofener viel besser, der Moorstein war viel zu fett. Ja. Also Moorstein ist für mich so ein Wein 4 und 8 mit die besten Rieslinge, die ich überhaupt je getrunken habe. 5 ziemliche Mastsau. 7 fand ich gut, fandet ihr alle ziemlich fett.
Das
hat nicht gut abgeschnitten in der Probe. 9 ist tatsächlich unendlich fett, 11 auch und 15 lässt mich komplett ratlos. 16 ist dafür wieder, glaube ich, ein ziemlich großer. Also das changiert so ein bisschen. Und diese Toleranz gegenüber den eigenen Lieblingen, die können wir bei den Vergleichsproben mit Riesling, Konkurrenten, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, natürlich gar nicht haben. Wir sind aber sehr dazu bereit, wenn wir eine Riesling-Probe machen. Wenn wir also eine vernünftige Einstellung haben wollen würden, müssten wir immer eine Parallelprobe machen. Wenn wir also eine Rebsorte dahingehend checken wollen, ob sie so gut ist wie der Riesling, müssten wir eigentlich immer eine Vergleichsprobe mit Riesling machen. 16 Rieslinge, 16 von denen. Und das funktioniert nicht, weil der Riesling ist ja nicht nur ein schlechter Speisenbegleiter, er ist ein noch schlechterer Weinbegleiter. Der beißt
alles weg. Ja, das stimmt.
Ja. Insbesondere, weil er fast immer 4-5 Gramm Zucker hat. Und sobald du ins Ausland gehst, hat das ja immer alles Nullzucker. Dann wirkt das entweder noch struppiger oder bitter oder sonst.
Ja.
Ist wirklich schwierig. Die einzige Rebsorte, bei der mir das erscheint, dass man das machen könnte, wäre Albarino. Beim Albarino könnte man das schon machen. Und man könnte das sogar richtig machen, weil Albarino ziemlich hip ist und man in Deutschland tatsächlich ziemlich viel kriegt. Mhm. Ich habe mich schon vor einigen Jahren angefangen, mit Albarino zu beschäftigen. Ich muss jetzt sagen, bevor das alle hip fanden, weil
war ich schon dabei. Ja,
aber
ja,
man kann es im Blog ja nachlesen. 2016 habe ich angekündigt, dass ich 2017 damit anfangen würde. 2017 habe ich auch angekündigt. Im Jahresrückblick 2017 gibt es schon so ein paar Albarinos. Ich kenne mich damit ein bisschen aus. Ich habe mich auf der Prowein durch diverse Dinge durchgetrunken, in Spanien und so weiter. Und deswegen machen wir mal das Gedankenspiel, weil wir da nämlich noch was lernen über Vergleichsproben mit Riesling. Also wir bräuchten am besten Sketch. Das ist sozusagen der Kultwein. Der ist natürlich schwer zu kriegen. Aber wenn wir ihn kriegen
Den hatten wir doch schon, ne?
Nee.
Ach, den Sketch nicht. Das stimmt. Das kleinere davon hatten wir.
Wir hatten was Kleineres davon, ja. Genau. Wir können nämlich was Einfacheres von Raúl Pérez nehmen, der den gemacht hat. Dann haben wir Zarate. Zarate hat, wie ein deutscher Winzer, 5 Terroirs oder 7 Albarinos machen die oder sowas. Ähnliches gilt für den zweiten Kult sozusagen, Forras del Salnés. Salnés heißt nicht. Aber man könnte auch noch was aus der Privatlinie von Eulogio Pomares, dem Zarate-Mann, machen. Caralcoba zum Beispiel, da hast du schon 7, 8 Sachen zusammen. Dann brauchst du die Selección Añada von Paso de Señoras. Und La Comtesse von Paso de Barrantes, beides kriegst du ganz gut in Deutschland. Dann bist du mit den berühmten Dingern quasi schon durch. Vielleicht nimmst du noch sowas wie den Tres Años von Palacio de Fefiñanes und ein oder zwei andere. Jetzt würde man danach, das hast du so 12, 13, ja. Jetzt würdest du anfangen mit diesen Preispiraten, Lieblingen, Sachen, die man Freunden unbedingt einschenken will.
Dazu müsste man es erstmal kennen, ja.
Dazu müsste man es kennen, das kann ich in diesem Fall von mir behaupten. Ja, also Vigna Main. Kriegst du alles aus dem Albarino in Deutschland leider. Quinta de Caucelo kriegst du leider gar nicht. Große von Mar del Frades, alle, die in Spanien im Urlaub schon mal waren, da gibt es immer so eine leuchtende Flasche aus Rías Baixas. Das ist Mar del Frades. Die machen aber auch einen großen, auch in einer leuchtend blauen Flasche. Okay. Wie so schlimmster Prosecco. Der ist aber verdammt gut, kostet auch 23 Euro oder sowas. Dann Vindel von Martin Kodasch. Kodasch ist die Genossenschaft. Du kriegst von Kodasch in Deutschland wundervollen, halbtrockenen Albarino für 6 Euro. Das ist eine riesige Genossenschaft, die hervorragend die 2 Spitzenweine machen, die wirklich, was können, 23 und 37 Tacken oder so. Was für beide natürlich zutrifft, ist, es gibt sie nicht in Deutschland. So, also diese ganzen Dinger kannst du alle knicken. Aber dann machen wir das jetzt mal mit den Großen. Jetzt kaufen wir, also eine Familie kaufen wir bei Henrik Thoma, einen kaufen wir bei Heiner Lobenberg und Co. Und wenn wir das jetzt uns genau angucken, dann haben wir ein kleines Problem, nämlich die Preise. All diese Händler liefern sich echte Preisschlachten in Deutschland mit deutschen Weingutsweinen. Alles zum Abhofpreis kannst du nichts wirklich verdienen. Womit verdienen sie ihr Geld? Natürlich
mit den Weinen von außerhalb.
Und je gehypter, desto besser.
Teurer.
Und teurer. Also, Henrik Thoma schlägt sehr moderate 15% oder sowas auf. Das ist völlig in Ordnung. Wenn du natürlich jetzt da jedes Jahr 6 Weine von jedem Guten von Forras del Salnés kaufst, dann wird es ein bisschen viel. Aber ansonsten sind das 3-4 Euro pro Flasche. Damit können wir leben. Gleiches gilt für den Paso de Señoras und so. Aber schön, finde ich, ein schönes Beispiel ist der La Comtesse von Paso de Barrantes. Ein spannendes Weingut ist vor 7 Jahren ungefähr gekauft worden von der Familie Murrieta. Castillo y Gay. Die machen einen Topwein, der heißt La Comtesse. Den haben wir nicht zusammen getrunken. Nee, ich habe ihn neulich getrunken. Das ist ein fantastischer Wein. Und dann googelst du den so ein bisschen. Und Belvini will 47 Tacken dafür haben. Perbacco will 46 Tacken dafür haben. Dann googelst du ein bisschen und denkst, aha, super, Mövenpick, läuft. Habe ich ihn für 39,90 gekauft. Ja, Abrufpreis 29,50. Einfach mal schnell. Also 47 statt 29,50 ist schon ganz schön heftig. In die Falle läufst du öfter mal. Ne? Eigentlich ist der Sketch der teuerste mit 40. Und dann geht's witzigerweise bei den Naturals geht's kräftig nach oben. Der Natural von Eulogio Pomares selbst kostet 46 und bei den Omorto-Sachen geht es bis 80 hoch. Aber eigentlich reden wir die ganze Zeit über 25 und 33 bis 33 und in Deutschland wird 30 bis 45 rauf. Wenn du 12 machst, dann musst du immer noch 1 Cent Porto, weil jeder 9 Einzel hat, hast du 200 Euro verballert für nichts. Ja, also, das musst du abziehen beim Vergleich mit Riesling. Das ist gar nicht so einfach. So, du kannst vor Ort kaufen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich bin ein großer Fan der deutschen Händler. Ich finde, unsere deutschen Händler machen
einen
Riesenjob, machen einen tollen Job und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, du hast, die EU macht es möglich, du hast in Spanien und Italien Hast du Händler, die darauf spezialisiert sind, nach ganz Europa zu schicken? In Frankreich nicht, der französische Paketmarkt ist nicht dereguliert. Deswegen lohnt sich das schlicht nicht.
Da teuer wie Sau.
Genau. Ja. Aber wenn du jetzt Gourmet Hunters, Decantalo, nur italienische Produkte, Tannico und Co. Ja, wenn du jetzt zu so einem der Spanier zum Beispiel gehst, die haben 135 Albariño im Angebot. Alles, was ich eben vorgelesen habe, kannst du bei diesen beiden großen spanischen Händlern, deren Namen ich jetzt nicht nenne, müsst ihr selber googeln, auf einen Schlag kaufen. Ja. Du musst halt für 300 Euro kaufen, damit es frachtfrei wird.
Oder ja, gut, das kriegst du ja schnell zusammen
genau
bei der Masse.
Genau. Ja. Zusammen, Konterflasche von jedem bist du dabei. Und dann kannst du eine vernünftige Probe machen. Aber es geht tatsächlich jetzt mit dem Albariño. Und was ist sonst in Spanien los? Macabeo, also auch Viura in Rioja oder Grenache Blanc, das ist alles eher für Burgunder-Fans. Da geht es eigentlich immer darum, eine preiswertige Godello, noch viel mehr. Da sagen ja die Spanier selbst, das sei ihre Antwort auf den Chardonnay. Verdejo ist super, haben wir letztes Mal gehabt, aber es ist keine Lebensaufgabe, die Guten zu finden. Also das hast du dann doch, ja, also die 15 Jungs, die da irgendwie wirklich eine andere Schiene fahren.
Die hast du schnell durch.
Die hast du dann auch schnell mal durch. Bleib Xarello, reinsortig. Also klar, Cava, große Cava-Rebsorte, reinsortig kenne ich das auch nur als Orange and Natural. Und Orange and Natural und RAF, das ist ja, das reden wir gar nicht drüber. Und als letztes dann hast du dann noch die Ayran. Die Ayran ist tatsächlich einfach mal eine stinklangweilige Rebsorte. So, insofern kann man sagen, bei den allermeisten macht es keinen Sinn. Es bleibt am Ende doch Weißburgunder, Silvaner, Veltliner oder eben Albariño oder dann eben völlig andere Weine. Und deswegen würde ich sagen, wir reden ein andern Mal drüber, weil jetzt, wie man denn dann solche Rebsorten vergleicht. Wie kannst du denn jetzt, es macht ja Sinn zu gucken, ist eine Rebsorte edel oder nicht edel.
Ja, das stimmt.
Was ist es denn jetzt eigentlich? Und ich habe da eine gewisse Idee und über die reden wir dann aber gerne ein andern Mal. Jetzt reden wir vielleicht mal über den Wein. Du hast gar nichts mehr, ne?
Nee.
Soll ich noch mal was nachschenken oder fandst du den doof?
Nee, kannst du noch was nachschenken.
Ja. So, cheers.
Der hat sowas, vorne sowas. Schmatziges, sowas, ich hätte jetzt so Zitronen, also so Zitronenfruchtiges, ja, total. Das fand ich erst ein bisschen störend, das geht aber, ich finde aber nach hinten raus ist das alles weg und dann hast du noch einen, also der Abgang, ich finde den Abgang ein bisschen schwächer, außer dass so ein bisschen Alkohol im Rachen bleibt. Mhm. Also ein bisschen hinten, so ein Alkoholschwänzchen bleibt im Rachen. Vorne finde ich ihn richtig gut. Also da, nachdem ich mich in dieses Zitrönchen ist es nicht ganz, aber dieses so ein bisschen reingetrunken habe, hat sich das gut weggetrunken. Eine Flasche würde ich damit nicht mehr trinken mit dir.
Ah, ja.
Eine ganze. Also, aber zwei Gläser geht. Zwei Gläser geht gut.
Ja.
Zwei Gläser geht gut mit einer langen Geschichte dazu. Geht es sehr gut. Ich finde den Abgang nicht so richtig.
Okay.
Faszinierend. Aber er ist nicht schlecht. Also ja. Er ist bloß nicht richtig.
Jeroen hat ja in seinem Kommentar, also kurz zur Erläuterung, Jeroen ist ein Hörer der ersten Stunde, der obendrein auch bei unserem Charity-Event dabei war in Berlin, lebt uns gelegentlich über den Wegmarkt.
Ja.
Deswegen sprechen wir gerade so, als wäre er ein alter Buddy. Jeroen hat in seinem Kommentar ja gesagt, er würde sich ja mal wünschen, dass wir dieses Thema mal machen. Wenn dir diese Rebsorte schmeckt, dann schmeckt dir auch diese Rebsorte. Also genau, ja, was ja da reinspielt. Ja. Und daraufhin habe ich ja gesagt, das würde ich ja so gerne machen, aber es geht leider nicht, weil Sascha das immer alles bastet.
Kaputt macht.
Weil dieses klassische, wenn dir dieses schmeckt, müsst ihr dir dieses schmecken, das kannst du mit jedem machen, so nicht mit Sascha. Das müsst ihr dir nämlich eigentlich schmecken, finde ich. Wenn man Marsan Rufsan mag, finde ich, müsste einem sowas ja auch schmecken. Aber zunächst mal der Reihe nach. Also dein Zitrönchen, ja.
Ja.
Würde ja wohl in jedem Buch als Grapefruit stehen.
Ja.
Aber so eine klassische Grapefruit. Der Wein ist nämlich ein bisschen struppig und ein bisschen sperrig. Und das ist dieses etwas, ich sag mal, ich finde ihn etwas kreidig. Er hat Holz, das muss man
ja deutlich sagen. Ja.
Er hat Holz. Es wird nicht allzu viel Neues gewesen sein, aber der Wein ist noch
sehr
jung.
Schmeckbar. Ja.
Deswegen ist das noch sehr schmeckbar. Der Wein darf noch ein bisschen älter werden. Und im Abgang bin ich bei dir. Er ist im Abgang tatsächlich auch ein bisschen struppig. Und,
ich nicke hier fleißig.
Mhm. Ich finde, das ist so, das hat so eine gewisse kreidige Phenolik, die man total klasse finden kann. Und die du in anderem Zusammenhang schon total klasse gefunden hast, die du aber, das muss man zur Ehrenrettung sagen, hier nicht das erste Mal schlecht findest.
Ja.
Also das ist tatsächlich genau das, was ich meine, da kannst du Münze werfen. Also das ist das, wo ich denke, wenn man diese herbe, trockene Sommerhitzen-Mineralik sozusagen mag in Südfranzösisch, was ein bisschen wie so frisch gemähtes Stoppelfeld irgendwie manchmal riecht oder so. Wenn man das mag, dann hätte ich immer gedacht, mag man das auch. Aber das ist bei dir tatsächlich mal so und mal so. Und
das liegt am Wein.
Ja.
Da muss es dann zusammenpassen, damit es dann tatsächlich im Ganzen schmeckt.
Mhm.
Und
100%.
Nicht schlecht. Was ist es?
Es ist eine letzte unerwiderte Liebe von mir, die ich nicht erwähnt habe. Es ist Pecorino.
Pecorino,
wieder Käse.
Wieder Käse.
Ich hole mal kurz die Flasche.
Zum Glück schmeckt es nicht wieder Käse.
Nee. Aber es ist eine... Ja, leicht struppige Grapefruit.
Aber vielleicht habe ich, vielleicht habe ich einfach einen guten Geschmack und weiß halt, dass manche Sachen sind nicht hundertprozentig zusammenpassen. Vielleicht ja gut gemacht sind und schön, aber halt nicht wirklich hundertprozentig zusammenpassen.
Mhm.
Obwohl ich das Etikett sehr hübsch finde.
Das ist sehr schick. Ne? Also Torre del Beati ist das Weingut. Ganz kurz, Pecorino.
Pecorino
Dabruzzo,
ist schon geil.
Abruzzo. D'Abruzzo, Pecorino
D'Abruzzo.
Pecorino. Wenn du jetzt durchguckst bei den deutschen Händlern, bei den richtig gut sortierten, wie viel Pecorino die so im Sortiment haben,
wird das extrem.
Lobenberg gar keinen. Und ja, wirklich, also wenn Lobenberg hat, dann ist schon Bremer Weinkolleg, der auch ein ziemlich dickes Sortiment haben, auch keinen. Pinale Picard hat einen für 5,95.
Oh, wusste gar nicht, dass sie so preiswerte Weine haben.
Das ist wahrscheinlich der billigste Wein, den die überhaupt haben. Einzige, die wirklich zwei gehoben haben, ist Mövenpick, die durch die Schweizer Herkunft einfach so ein bisschen besser sind, was italienische Weißweine angeht. Also, es gibt einen Magier, aber der Magier ist so ein Allzweck-Magier, das ist nämlich Emilio Pepe, der kostet 70 Tacken. Das ist der eine für 70 Tacken, der eine Pecorino. Aber, das
ist aber nicht der.
Kriegst du nicht in D. Nee, das ist jetzt Torre del Beati, über die gibt es auch noch ein bisschen was zu erzählen. Gibt es aber nicht in Deutschland. Da gibt es Simone Capecchi mit seinem Muria für 50. Aber das ist, ich weiß gar nicht, ob das gehypt ist oder ob das wirklich jemand trinken will. Den kannst du halt finden. Da gibt das, aber Torre del Beati ist in Deutschland ziemlich gut vertreten, weil sie extrem guten Rotwein machen. Also extrem guten Montepulciano d'Abruzzo.
Okay.
Und da gehen sie, glaube ich, bis 28 hoch. Und sie waren so, als diese Naturweingeschichte aufkam, waren sie eine Zeit lang ein bisschen hip, weil sie sind früh Bio gewesen. Das ist ein alter Mann, der Wein macht, wie es ihm sein Großvater beigebracht hat. Also sehr, sehr wenig Intervention. Und dann war es schon Bio, war super. Jetzt sind die ja ein bisschen intoleranter geworden und mögen keinen mehr, der schwefelt und so weiter. Jetzt ist der Hype, glaube ich, so ein bisschen abgeflaut um Torre del Beati. Die Geschichte dazu muss ich noch kurz erzählen. Und dann sind wir auch durch. Dann haben wir die Stunde schon wieder voll. Tut mir leid. Ich war auf der Vinitaly und ich hatte viel Zeit und ich habe immer so einen Treffpunkt gehabt mit Leuten und wenn ich da hinging, kam ich immer an so einer lustigen Weinbar vorbei in der Halle der Abruzzen. Das war so eine alte, weiß ich nicht, Mahagoni-Bar und da standen so richtig livrierte Soms dahinter und so weiter und dann bin ich da hingegangen und geguckt, was ist denn das? Ja, das war irgendwie, 2016 war das, Vini d'Abruzzo, da konnte man so ein bisschen probieren. Und einer von den Leuten, mit denen ich da war, der hatte Torre del Beati im Sortiment und hatte gesagt, da musst du sowieso mal hin, das musst du mal probieren. Und dann kam ich an diesen Wein und dann habe ich den probiert und alle anderen auch und fand gerade den Pecorino besonders schön. Und ich kannte Pecorino vorher schon so ein bisschen als sehr würzige Rebsorte. Und dann stellte ich fest hier, großes Thema 334 Weine im offenen Verkostungsausschank. Ich habe mich da echt stundenlang an die Bar gesetzt und habe alle Pecorinos probiert. Ein bisschen mit denen gefachsimpel, Und ich habe ganz viele Sachen gefunden, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben. Und ich habe diese, du siehst hier meine Verkostungsliste, hier siehst du mal ein paar mehr Ausrufezeichen. Und ich habe die auch deswegen immer griffbereit, weil ich alle paar Monate eigentlich gucke, ob es nicht ein paar Sachen irgendwie gibt. Ja? Aber wenn du hier meine ersten Ausrufezeichen, Anfra, Bucciatino Vini, Azienda Agricola Cataldi Madonna, Ceruli Spinozzi und Ciavolic, was haben sie alle gemeinsam?
Gibt es nicht hier.
Ciavolic gibt es, aber jenseits von 10 Euro unverkäuflich, die haben nur den Trebbiano, die importieren, weil der kostet dann irgendwie
2,33 Euro.
Ja, teilweise wirklich 2,33 Euro ab Hof. Wir reden hier über die Abruzzen, wir reden hier über ganz billiges Zeug.
Krass.
ist halt krass. Ist, also deswegen ist sie unerwidert. Es gibt hier bei Marco, bei dir um die Ecke, gibt es in der Kantine San Abreos. Die sind aber alle natural. Und was kann man über Pecorino sagen? Pecorino geht nur mit Alkohol. Wenn du Pecorino leicht machst, wird es albern. Wird es wirklich albern. Die Dinger müssen Bums haben, unter 13,5 brauchst du es nicht zu probieren. 14,5 ist noch besser. Und damit sind sie natürlich ungeeignet für die RAF, die häufig allergisch ist gegen Alkohol und Weißwein. Ich war es auch lange. Es gibt einen, Fausto Zazzara, den kriegst du nicht mal in Italien. Der versektet das Zeug. Der macht also Sektgrundweine mit 12 und es ist trotzdem original. Pecorino, der macht 12.000 Flaschen. Da bin ich hier, wie siehst du die vielen Ausrufezeichen, da bin ich hier wie der Teufel hinterm Weihwasser. Das würde ich so gerne mal haben.
Aber
ich spreche kein Italienisch, ich habe eine Telefonnummer, aber das nützt mir
ja. Wir freuen sich sehr, wenn du da anrufst. Das sagen die aber ganz Italienisch. Wir verstehen dich nicht, mein Freund.
Das ist also eine wirkliche Lieblingsrebsorte von mir.
Ernsthaft?
Ich mag diesen Wein auch wahnsinnig gerne. Ich finde, das ist natürlich struppig, aber ich mag es total. Gut, hat nicht sollen sein.
Ist ja nicht abgestraft, der ist jetzt, sagen wir mal.
Macht doch nichts, Hauptsache mir schmeckt es. Aber was du nicht von mir hören wirst, ist Welcome to the Club.
Ich kredenze nach dieser langen Audition jetzt den Felix einen Blaufränkisch von Ernst Triebaumer, 2007, Ried Marienthal. So, ich sitze, die Gläser sind voll und vielleicht trinken wir jetzt nur.
Ja.
Also gehört haben wir jetzt ja schon viel. Nein, ein bisschen was erzähle ich auch noch. Aber erstmal muss ich wirklich nochmal einen kleinen Schluck mir zu Gemüte führen.
Boah, das ist Säure. Heidewitzka.
Ja, ich dachte, ich muss ja anstinken.
Okay.
Also, was ich ja ganz lustig fand. Ich habe ja, das weißt du, hatte ich erzählt, du hast mich gefragt, wie es war, so eine kleine Session auf Clubhouse gemacht.
Ja.
Genau. Über das Thema, wie weiblich ist die Weinwelt 2021. Wirklich, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber über das Thema Frauen und Weinwelt und sowas fand ich das schon sehr lustig und so, dass man da ruhig auch nochmal ein ganz kleines bisschen reden kann und sich ein bisschen wundern kann, wo das alles so hingegangen ist und warum denn tatsächlich manche Sachen immer noch so sind. Gerade wenn man darüber redet, dass Frauen zum Beispiel weniger Alkohol vertragen als Männer oder immer nur süß trinken.
Mhm. Ist das so?
Nee, aber es wird ja tatsächlich immer noch ganz viel und ganz hart und ganz, ganz doll behauptet, dass Frauen ja grundsätzlich, also von uns Männern wird das immer gern behauptet, nicht so richtig viel, sagen wir es liebevoll, Ahnung haben, obwohl wir wissen, das stimmt natürlich alles überhaupt nicht. Also es stimmt in keinster Weise. Es ist ja lange so, also es kam ja tatsächlich so ein bisschen aus den ganz alten Geschichten, dass Frauen relativ, auch aus den Religionen, Frauen relativ schnell vom Alkohol entfernt wurden. Mhm. Ja? Also es gab eine schöne Geschichte über zwei Göttinnen, die sich quasi darum kümmern mussten, dass die anderen Götter gut versorgt wurden, dem Alkohol aber viel zu sehr zusprachen, also dem Wein viel zu sehr zusprachen und dadurch die anderen Götter vergnetzten und deswegen die Menschen erschaffen wurden, die sich dann besser um die Sachen kümmern sollten, ja, als die Göttinnen. Also war das schon mal erstmal die große, zum Beispiel mal zwei Frauen verkackt. Also es haben schon mal erstmal zwei Frauen verkackt, das mit dem Alkohol und dem Wein, weil sie natürlich zu viel saufen wollten.
Ja.
Also geht das gar nicht. Das haben wir schon mal verloren. Hatten sie schon mal die erste Nummer und wussten nicht mehr, wo es hingehen soll. Sehr schön war dann, das hielt sich sehr lange, das hielt sich tatsächlich auch über ganz viele Religionen, ja, also über das Judentum bis ins Christentum, dass Frauen und Wein, und also Frauen und Alkohol, das war nie so richtig gern gesehen. Immer noch nicht. Also
aber irgendwie
sehr
war
lange
ja in den ganzen Religionen nichts mit Frauen gern gesehen, außer, außer bitte heim und,
bitte
und Kinder kriegen. Und
ja, aber dass sie jetzt nicht mal mehr was trinken durften. Ja? Also es gibt dann, selbst im Jahr 2011, das muss ich vorlesen, beschrieb Julius Preuß in seinem imposanten Werk Biblisch-Talmudische Medizin, ja, besonders gefährlich ist in dieser Beziehung der Wein für die Frau. Ein Glas Wein ist schön für die Frau. Zwei, eine Herabwürdigung. Bei dreien fordert sie mit Worten, in Klammern, den Koitus. Bei vieren fordert sie sogar einen Esel dazu auf, ohne sich zu schämen.
Wann hat er das geschrieben?
1911. Also das ist noch, also sagen wir mal, das ist jetzt nicht so unglaublich lange her. Ja? Also wir hatten also bis vor ganz kurzer Zeit einfach ein ganz schlechtes Bild.
Also das haben wir immer noch.
Ja, aber das
wird ja, wir müssen ja jeden Tag dran arbeiten. Das ist aber so schwierig, wie man das geeignet thematisiert. Also das ist das Gleiche wie mit Rassismus etc. Es ist auch immer ganz dünnes Eis, dass irgendwie, sag mal, ich bewundere, dass ihr das in Clubhouse thematisiert, weil es ist immer ganz dünnes Eis. Wenn man kein einschlägiges Studium vorzuweisen hat, ist man ganz schnell mittlerweile auf der falschen Seite der Macht.
Aber schön ist tatsächlich, wenn du, man kann das ein bisschen weiterspinnen und es kommt dann ganz schnell dazu, dass es hat sich dann sehr schnell alles auf die Männer bezogen, die ganze Weinnummer und das ganze Trinken. Frauen wurden rausgehalten, Trinksprüche, Trinkspiele und alles spielte sich alles nur noch um Männer ab und um Männerrunden. Auch was das, was ich total spannend fand und wirklich enorm schön war und ist, die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation über die Masse des Alkohols, die man als Mann und Frau trinken kann. Ja. Ja, wir wissen, das hängt am ADH-Spiegel, ja, je nachdem, wie viel man abbauen kann. Und die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation für Frauen ist ja, sie sollten deutlich weniger trinken, halb so viel wie Männer. Und man weiß aber in der Zwischenzeit, dass das erstmal tatsächlich gar nicht mehr so diese Höhe ist. Also der ADH-Spiegel ist tatsächlich geringer als bei Männern. Mhm. In der Zwischenzeit gehen Sie aber mal so grundsätzlich davon aus, dass das ein antrainierbarer Pegel ist. Mhm. Ja, also der jetzt nicht automatisch bei Männern so viel höher ist, einfach nur, weil sie mehr gesoffen haben. Mhm. Ja? Und bei Frauen aber auch gar nicht so viel niedriger ist. Also es ist gar nicht so die Hälfte, sondern man geht so von so einem Drittel aus. Ja? Also könnten Frauen so mal grundsätzlich ein bisschen mehr trinken. Aber was ich total spannend fand, ist, dass es zum Beispiel diese Empfehlung für asiatischstämmige Menschen gar nicht gibt. Die haben ja auch einen enorm geringen ADH-Spiegel. Ja? Ja. Da würde sich aber niemand, da traut sich die Weltgesundheitsorganisation das nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, also meine lieben Japaner, Chinesen, Vietnamesen, ihr dürft nur 0,1 Liter am Tag trinken, weil ihr auch hier das nicht vertragt. Bei Frauen scheint das in Ordnung zu sein. Manche würden da auch ein bisschen, wenn man das jetzt bei den Vietnamesen und Chinesen und sowas machen würde, würden viele von Rassismus reden, wahrscheinlich. Bei Frauen geht das.
Also wir haben, so ja, ein bisschen Folge, weg. Wir haben ja mal eine Folge über die WHO und ihre merkwürdige Art, diesen Wert zu berechnen, gemacht. An deren Ende für mich stehen geblieben ist, dass es die Aufregung nicht wert ist. Es gab im Lancet einige ganz interessante Publikationen dazu und es gibt einen emeritierten Professor für Statistik in Deutschland, der, das kann man googeln, die Unstatistik des Monats kürt, jeden Monat. Ich weiß nicht, ob er es noch tut, aber vor einem Jahr hat er es noch getan. Und da kann man dann ja mal nach Lancet und Alkoholuntersuchung googeln. Das ist wundervoll. Wenn also ein Statistikprofessor dir erklärt, dass eine der wichtigen im Lancet von 100 Ärzten publizierten Alkoholstatistiken kompletter Schwachsinn sind. Dass sie einfach mal einen Statistiker hätten fragen sollen. Ja. Dass sie offensichtlich ihre Programme nicht beherrschen. Wer mal ein bisschen Amüsement braucht, kann das mal gucken. Die dürfte so 5-6 Jahre alt sein. Da hat er mal ganz fürchterlich gewettert. Aber ich verstehe es in dem Sinne nicht, weil wir haben auch mal über die gerichtsmedizinische Geschichte gesprochen. Was ich irre finde, ist, die Menge Blut, die wir haben, variiert ja auch so gering. Also wenn du eine Frau bist von 45 Kilogramm Körpergewicht und einer Körpergröße von 1,52 und neben dir steht ein Mann, der 1,90
Meter und 110
Kilo ist, dann würde man ja denken, der ist doppelt so viel wie du, dann hat er auch doppelt so viel Blut,
aber er
hat nicht mal einen Liter mehr.
Ja, ja.
Also vielleicht maximal, aber ich glaube nicht mal einen Liter. Das war, glaube ich, zwischen 6,2 und...
Das ist halt wirklich nur allein die Größe. Das ist also dann...
Das ist ganz erstaunlich. Ja. Und da muss ja das Blut am Ende rein. Also da muss...
Der Alkohol muss da... Genau, und wenn du ähnlich viel Blut hast, dann wird sich das ähnlich viel...
Nee, das Fettgewebe dazwischen und so. Also sind komplizierte Prozesse. Aber gut. Aber das heißt, also ihr würdet diesen Clubhouse-Talk nochmal fortsetzen?
Aber tatsächlich... Also ich finde es ja... Insgesamt wissen wir ja in der Zwischenzeit, dass es ja sehr viel spannender ist, mit Frauen auch zu trinken und über Wein zu reden, weil sie ja wirklich, und wir machen das ja immer noch, sage ich nochmal hier, in der Runde war es jetzt ein bisschen kleiner, hier ist es ein bisschen größer. Sie kosten ja einfach viel besser, sie können besser riechen als wir. Im Großen
ist,
und Ganzen.
Ja, das ist auch wieder so. Die haben die besseren Sinne, weil sie ja die Kinder beschützen mussten und so. Das ist auch so archaische Biologie von Männern. Ich weiß es nicht. Also ich habe
doch, wirklich, das ist aber, da
ich
haben sie aber schon
viel mit Leuten verkostet und mein Fazit ist, Verkosten ist sowas von Tagesform. Also sowas von Tagesform, dass ich habe immer noch keinen echten Clou, was es da jetzt ist. Ich habe mit Leuten verkostet, bei denen ich gedacht habe, Mann, sind die gut. Und dann habe ich mit denen kurze Zeit später verkostet.
Ja, das ist ja wieder viel schlechter. Das ist ja. Aber ich finde, es geht ja so um die Grundsätzlichkeit. Und dadurch, dass wir uns immer noch so ein bisschen sträuben tatsächlich und dass sich die Frauen das noch immer so erkämpfen müssen, eine anständige Position in der Weinwelt zu haben. Das müssen sie ja tatsächlich immer noch.
Ja.
Also sie müssen sich das immer noch erkämpfen, weil wir ihnen das so unglaublich verwehrt haben.
Wir haben über Anja gesprochen, die jetzt seit 15 Jahren einen der besten Berliner Weinläden führt und da kommen ständig Leute und sagen, ja, ich fahre, du bist der Chef wieder.
Genau, das ist immer noch. Ne? Und ich meine, das macht sie jetzt schon wirklich wahr.
Wir haben Martina Bernhard hier gehabt im Podcast, die tolle Weine macht, wo alle immer davon ausgehen,
dass
sie den Schlauch hält, genau. Während ihr Vater irgendwie entscheidet.
Genau, aber dabei macht sie das.
Das ist umgekehrt, genau.
Ja, oder die guten Sommelieren, die in der Zwischenzeit, also jede zweite Anmeldung für eine Sommelierausbildung ist in der Zwischenzeit von einer Frau.
Ja, und da haben wir in Deutschland wirklich Frauen.
Genau, unsere besten sind Frauen und die sind wirklich großartig und tatsächlich haben die aber immer noch das Problem, ja, dass da auch jemand gerne immer noch am Tisch sitzt und sagt, der hätte gern mal den Chef, der das besser kann als das Mäuschen, was hier gerade nur den Wein bringt. Ja, also ich finde, da haben wir immer noch tatsächlich ein bisschen was zu lernen und wir haben da, ich glaube, gerade als Herren der Schöpfung, haben wir da ganz schön was verkackt und machen das manchmal, glaube ich, immer noch ein bisschen, dass wir auch ein bisschen, auch in Verkostungsrunden, glaube ich, habe ich auch mich schon erwischt, glaube ich, immer auch ein bisschen zu laut oder ein bisschen zu viel sind manchmal und die Frauen nicht immer wahnsinnig gern dabei sind in so einen Runden, weil irgendwann ist es so eine männerdominierte, testosteronisch schwängerte.
Ja, wir haben über diese Männlichkeitsrituale ja auch schon mal gesprochen. Klar, das sind Pimmelfechtereien,
bis der Arzt kommt. Und je höher, je schneller, je dicker. Ja,
aber da bin ich sehr weiblich, da bin ich auch meistens mittlerweile draußen. Also wenn Leute anfangen, mir zu erzählen, dass sie bessere Verkoster sind, dann sage ich immer nur noch ja.
Stimmt, wir haben das bei uns jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, aber es gibt halt wirklich immer noch viel und du hörst es auch wirklich viel und du hörst es auch. Ich höre das auch auf dieser Plattform, die ich nicht mehr so viel höre in der Zwischenzeit, ja, dass es da auch, finde ich bestimmt keine Freunde, aber dass da auch sehr viele wählen, sage ich mal. Also die wählen und machen viel Luft.
Wir haben aber beim letzten Mal gefragt, das haben wir ganz vergessen. Also das Feedback war sehr eindeutig, die Leute wollen keine Clubhouse-Folgen.
Genau.
Folgen sollten sowieso nicht sein, es sollten so Feedback-Schleifen sein, aber sie haben so ein bisschen Angst, dann was auch zu verpassen. Also wenn, dann ja, sollte es archivierbar sein. Wir werden mal was auf Insta machen, denke ich, da, weil das kannst du auf IGTV dann letzten Endes
archivieren. Viel besser, und abrufen nochmal.
Ja, und viele haben sich gewünscht, dass wir wöchentlich machen, das können wir nicht leisten. Also ich habe das ja eben gerade gemerkt, was ich jetzt eben erzählt habe, das ist ja jetzt nicht alles mein Wissen. Ich weiß ja nicht, wie viele Weine Lobenberg aus irgendeiner Rebsorte hat, also das muss ich auch schon mal nachgucken.
Ernsthaft?
Ja, oder die
Felix, bitte.
Oder wann der Soldati irgendwie dieses Konsortium gegründet hat und wie sein Weingut immer hieß und auch den Text, den Havesco dazu geschrieben hat. Das ist natürlich schon eine gewisse Vorbereitung und das macht auch Spaß, aber das führt eben dann auch mal von Hölzchen auf Stöckchen.
Und außerdem glaube ich, ich finde diesen Zwei-Wochen-Rhythmus ganz schön. Da sind wir nämlich immer noch gut dabei, ihr hört uns immer noch gerne zu. Freut euch auf die nächste Folge bei so einem wöchentlichen Rhythmus. Verliert man auch die Freude das wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht.
Erkennen wir nicht genügend Wein für gute Weine für alle 14 Tage, dann wird was passieren erst jede Woche. Nein, ich will jetzt hier gar keine Retourkutsche. Der erste Schluck war sehr sauer. Dann wurde es wurde nicht besser, sondern ich habe mich ein bisschen eingegroovt in diese, für einen Rotwein, es ist ein Rotwein, für diese Rotwein sehr starke Säure. Es wurde dann so ein bisschen harmonischer. Zwischendurch tauchten mal extreme Reifearomen auf, bei denen ich dachte, oh, der ist schon ein bisschen älter. Dann wurde es wieder ein bisschen fruchtiger, dann kam wieder so ein bisschen Säure. Ich bin überfordert eigentlich so ein bisschen. Das sind so verschiedene Eindrücke. Man bräuchte wahrscheinlich viel mehr Zeit, aber also die Säure, fangen wir mal damit an. Ich muss mal einen Schluck trinken. Mhm. Die Säure ist beim fünften Schluck nicht mehr ganz so krass wie beim ersten, aber sie ist schon erstaunlich präsent und vor allem, was bei Rotwein, finde ich, nur ganz selten passiert, sie dominiert den Abgang.
Das stimmt. Das hat der genau. Also das muss man schon sagen. Das hinten raus ist sie ziemlich kräftig immer. Ja. Das ist wohl wahr. Und bleibt auch lange im oberen Hals sozusagen.
Und das, obwohl der Wein Tannin hat. Er hat nicht so viel Tannin. Er hat relativ feines Tannin. Aber auch jetzt nicht so ein superseidig Tannin, sondern
eher bisschen so Kraft.
Aber ich würde auch denken, tatsächlich von den Reife, von den Aromen her ist er älter, als ich jetzt vom Tannin her vermuten würde. Hm. Vom Aroma her würde ich ihn schon auf 15 Jahre tippen. Vom Tannin her nicht. Von der Säure her würde ich sagen,
schwer zu sagen.
Ist sie ganz von alleine da reingekommen oder hat er irgendeiner eine Tüte aufgemacht? Wogegen nichts gegen zu sagen ist. Also haben wir, glaube ich, schon mal
drüber gesprochen. Mehrmals drüber gesprochen.
In Ribera ist jeder Wein aufgesäuert. Das ist völlig in Ordnung. Früher hat man ganz grüne Beeren vorher gelesen, beziehungsweise weiße Rebsorten gerne mit reingemacht und dann musste man schön, um die Bitterstoffe wieder rauszunehmen. Da ist es doch ein bisschen schöner. Man
macht eine Tüte rein und hat dann
nur die Säure rein. Genau. Das ist wirklich einfacher. Es funkte zwischendurch Italien, aber Italien ist eigentlich in der Säure nicht so harsch. Ich muss, auch wenn ich meine Spanier liebe, gestehen, dass den Spaniern die Säure öfter mal so ausrutscht und den Franzosen gar nicht. Die
stimmt,
legen da gar keinen Wert drauf, irgendwie auf so eine krasse. Das ist dann völlig Latte. Wenn er nicht so viel Säure ist, ist halt nicht so viel Säure da. Und ich finde das ganz gut. Ich finde es nicht groß. Ich finde es ganz gut und das ist nicht so 100%, greift nicht so alles ineinander. Frucht haben wir rote Früchte, nicht so sehr schwarze Früchte, also eher so rote Kirsche und ein bisschen fast Erdbeere, so beerig, so.
Okay, da wäre ich jetzt sogar noch ein bisschen dunkler. Also ein Tick dunkler, wir sind aber auch... Also
wird
auch
wir jetzt sind so nicht bei Brombeere, Schwarz, Kirsche und Co., sondern wir sind schon, wir sind schon ein bisschen roter. Und die Nase ist sogar ein bisschen floral, also ein bisschen blumig. Das ist eigentlich noch so ganz, ganz hübsch, aber es lässt mich insgesamt ein bisschen ratlos da.
So, wie alt hast du jetzt gesagt?
15 Jahre.
15 Jahre, 2007.
13 Jahre.
13, 14, 13.
Können wir uns noch einigen.
Das ist ziemlich nah dran.
Eines mal 14 Jahre.
Das ist sehr, sehr nah dran. Ja?
Ja.
Und Rebsorte? Schwierig, oder?
Ach, Rebsorte.
Also rot.
Ja, rot. Ja, wenn Tempranillo nicht ganz so aus einer warmen Ecke kommt, könnte das Tempranillo sein. Aber eigentlich ist er dazu ein bisschen zu beerig. Sangiovese.
Nee. Blaufränkisch.
Ah ja, das kommt hin aromatisch, ja.
Blaufränkisch, Riedmarienthal.
Ach du Scheiße, aber nicht von Triebauer.
Doch.
Habe ich schon mal getrunken, 7. Kein großes Jahr, ne? 7 ist kein...
Geht, aber es ist doch ziemlich gut, aber es wurde nicht so wahnsinnig schlecht. Aber es ist kein Riesenjahr, ja. Mhm. Aber dafür, dass es immer ihr bester Wein ist.
Und dafür, dass der mittlerweile 85 Euro kostet, Abruf. Also 7 hat natürlich nicht so viel gekostet.
Nee, aber in der Zwischenzeit kostet das alles reichlich viel. Also ich glaube, man kann damit über die Zeit und mit ein bisschen Essen kann man dann einen Abend verbringen, aber du brauchst halt irgendwas, was es puffert nochmal, was die Säure nochmal so ein bisschen puffert.
Und jetzt sage ich mal was ganz Ketzerisches, der Wein hat es einfach hinter sich. Das ist es. Ja, du kannst ihn mit Essen noch ein bisschen puffern und so, aber der Wein hat es einfach hinter sich. Und ich habe Off-Vintages getrunken wie 2013 und wir haben gemeinsam On-Vintages getrunken wie 2001.
Ja.
Wenn du das vergleichst, 2001 dagegen, das ist ein Abklatsch. Ja, 2001 war einer der schönsten Rotweine, die wir in den letzten Jahren zusammen getrunken haben.
Stimmt.
Der Wein hat es einfach hinter sich.
Könnte sein.
Ich hoffe, du hast nicht noch mehr Flaschen.
Nein, eine.
Sehr gut.
Das war nur.
Ja.
Nur die eine.
Also dieser Wein ist über jeden Zweifel erhaben. Ich habe wirklich viele Jahre 2012 im Steirereck.
Ja.
Am Tisch mit Willi Klinger, also dem Chef der österreichischen Weinmarketing, beim vorletzten Weingipfel. Da hat er noch so geschimpft, als wir gesagt haben, dass er 2013 im Weingarten ausgeschenkt hat. Er hat gesagt, da fliegen wir die Leute aus aller Welt ein und er zeigt einen Off-Jahrgang. Und wir hatten dann ja einen On-Jahrgang irgendwie im Steirereck. Und dann, also vielleicht war der mal gut, aber...
Ich glaube auch. Also das
aber vielen Dank trotzdem.
Ja, du.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wie Niederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.